der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man Tote eines Flugzeugabsturzes? Wie hat die schwarze Witwe ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K.O.-Tropfen auf sich? Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt sie alle, die Geheimnisse des Todes. Er sammelt Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Mit Bestsellerautor Florian Klenk entdeckt er im Gespräch die Abgründe des Menschen und zeigt ihm die Überzeugungskraft der Wissenschaft. Wie? Erfahrt es selbst im Buch Überleben und Tod in der Gerichtsmedizin. Gerade erschienen bei Schollnei.
Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die zweite Folge in der Staffel um die zerstückelte Mainleiche, produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi klein und in ein Wort geschrieben. Können Sie uns abonnieren und uns Kommentare hinterlassen. Es gibt mittlerweile auch ein Buch zum Podcast mit demselben Titel Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte. In der Mitte können Sie uns können Sie ein Jahr unseres Podcasts nachlesen. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist wie immer der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska.
Ich wollte nur kurz sagen, ich habe neulich gesagt, zu diesem Fall, so etwas Schlimmes kann sich nicht mal ein Krimi-Autor ausdenken. Da ist mir aber eingefallen.
Du hast dir schon was Schlimmeres ausgedacht, oder was?
Nee. Ja, in einem meiner ersten Bücher gab es tatsächlich eine zerstückelte Leiche in einer Wassertonne. Mhm. Also wollte ich nur mal klargestellt haben. Also.
Okay, also ganz so schlimm ist der. Ja, aber ja, heute ist sozusagen mein Teil dran, ein Teil etwas intensiver. Es geht um den Blick der Rechtsmedizin. Und das ist für mich natürlich immer wieder spannend, der Gang ins Archiv und was erwartet einen da und unter den entsprechenden Jahrgängen. Und größere Fälle haben wir dann in eigenen Ordnern abgeheftet. Und ich hatte das letzte Mal ja schon angedeutet, hier in diesem Fall war ich doch erstmal recht überrascht, aber dann hat sich das schnell aufgeklärt, dass es sich um insgesamt 4 Sektionsnummern gehandelt hat aus dem Jahr 2005. Und klar, logistisch kann man das natürlich gar nicht anders machen, wenn ein Leichnam ins Institut kommt oder ein unvollständiger Leichnam oder Leichenteile, dann kriegen die selbstverständlich erstmal immer eine einzelne Nummer. Und man weiß ja am Anfang noch nicht unbedingt, ob das zusammengehört oder nicht. Ja, und hier waren es also, wenn man so möchte, 4 Portionen. Ja, klingt jetzt ein bisschen salopp, aber der Verstorbene ist letztlich in 4 Anteilen gekommen. Das Ganze ging los am 18.04. des Jahres 2005. Und hier war dann offenbar an diesem Tag, am frühen Nachmittag, ein Plastiksack aufgefunden worden, der dann durch die Feuerwehr geborgen wurde. Das war an der Schleuse der Franziusstraße. Und dann wurde spurensichernd, weil man will natürlich so viel wie möglich an Spuren von den möglichen Tätern haben, wurde erstmal spurensichernd dieser Plastiksack behandelt, ohne dass man wirklich wusste, ob da menschliche Überreste drin sind. Aber offensichtlich hat man da schon etwas Böses geahnt an dieser Stelle. Und dann wurde dieser Sack immer noch zugelassen. Also ich denke mal, es wird gerochen haben oder so, ich weiß es nicht. Und wurde dann bei uns im Institut erstmal geröntgt und durch den oder mit dem Durchleuchter angeschaut. Und da hat man relativ schnell gesehen, also Durchleuchter ist ja etwas, was die Chirurgen haben zur unmittelbaren Kontrolle, wird heute immer noch verwendet, wo man praktisch das Röntgenbild live auf einem Monitor sehen kann. Nachteil ist so ein bisschen, dass die Personen, die da rumherumstehen, müssen eben Bleischürzen tragen oder so, kriegen Strahlung mit ab, aber dafür hat man sofort eben Bild. Und damit war klar, das sind menschliche Überreste. Dann wurden noch Röntgenbilder angefertigt. Früher war das alles noch im Nassentwickelverfahren, also mit richtigen Röntgenfilmen. Heute würde man die Überreste dann direkt ins CT bringen und da hätte man auch relativ schnell dann die Bilder, die man sehr frei betrachten und drehen kann. Aber ja, das war früher eben noch nicht Standard und insofern hat man also erstmal auf das konventionelle Röntgen zurückgegriffen. Aber dann war eigentlich klar, um was es geht. Und dann wurde dieser Sack geöffnet bei der eigentlichen Obduktion. Und ja, letztlich da drin war, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ein Unterkörper. Ja, ein Unterkörper, was bedeutet das? Oberkörper, Unterkörper. Das bedeutet, es waren beide Beine, das Becken, Gesäß und Anteile des Unterbauches waren eben zusammenhängend. Und es zeigte sich dann in der Haut ein scharfer Absetzungsrand. Also es war praktisch, ja, man könnte auch sagen, irgendwo in der Gürtellinie war die Absetzungsebene und alles unter der Gürtellinie war eben hier zusammen. Beine waren vollständig und er hat dann noch im Inneren die Harnblase gefunden, konnte da Urin gewinnen. Es war auffällig, dass diese Blase relativ gut gefüllt war und auch so ein bisschen aromatisch roch, weswegen man auf die Idee kam, könnte Alkohol getrunken worden sein. Also das waren eben die ersten Erkenntnisse. Es wurde sogar noch Temperatur gemessen, tiefe Rektaltemperatur. Auch das kann ja möglicherweise Erkenntnisse liefern. Und ja, das war eigentlich so der, hört sich jetzt komisch an, aber das war so der erste Akt. Und ob man jetzt ahnte, dass noch mehr kommen könnte oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Kann man in die Köpfe nicht reinschauen, der Kollegen, die das damals bearbeitet haben. Aber es hat dann nur einen Tag gedauert. Also direkt am Folgetag wurde der zweite Teil sozusagen aufgefunden. Hier haben wir eine Auffindung an der Schleuse Griesheim. Wieder ein Plastiksack, der aufgetrieben wurde und von der Polizei in dem Fall dann sichergestellt wurde. Das Ganze war im Vergleich zu dem Erstfund einige Kilometer flussabwärts. Und offensichtlich hat man da schon einen möglichen Zusammenhang gesehen. Ja, ich glaube, es kommt zum Glück ja nicht so häufig vor, dass im Main Säcke treiben, wo sich Leichenteile drin befinden. Und wenn das an 2 Tagen hintereinander passiert, dann ja, stellt man schon allein deswegen den möglichen Zusammenhang her. In dem Fall, ja, was da vorhanden war, war ein Brustkorb eines Mannes und es waren beide Arme und der Kopf waren scharfrandig abgetrennt. Also wir haben jetzt hier nicht die Situation gehabt, wie wir das oft haben, dass sozusagen ein Torso übrig gelassen wird und von diesem Torso Arme, Beine, Kopf abgetrennt werden, sondern hier war eben dieser Rumpf war in der Gürtellinie durchtrennt. Der erste Fund, der Unterkörper, also Becken, Gesäß, Unterbauch mit den Beinen in einem Stück. Und jetzt haben wir aber diese typischen Durchtrennungen, also Arme scharfrandig abgetrennt und der Kopf scharfrandig abgetrennt. Also dieser Teil des Rumpfes, nicht als klassischer Torso, war dann praktisch der zweite Fund und so möchte auch der zweitgrößte Fund.
Scharfrandig bedeutet vielleicht eine Kreissäge oder sowas?
Das bedeutet, dass die Haut eben mit einem scharfen Werkzeug abgetrennt wurde. Messer könnte das sein. Säge kommt ebenfalls in Betracht. Dagegen wäre, oder das Gegenteil wäre, fetzig abgetrennt, gerissen. Und das ist bei der Haut im Übrigen gar nicht so leicht, weil die Haut doch sehr, ja, flexibel ist und innerhalb der sogenannten Hautspaltrichtungen eine sehr hohe Stabilität hat. Kann also im Extremfall, ich habe das schon mal gesehen, bei Verkehrsunfällen, also genauer gesagt bei der Folge von Verkehrsunfällen, wenn dann über den Leichnam nochmal zahlreiche weitere Fahrzeuge gefahren sind, dass dann die Haut fast wie so aufgewickelt werden kann. Also praktisch in der Horizontalebene quer immer weiter einreißt und man praktisch einen ganz langen Hautschlauch hat, der immer länger wird durch weiteres Drüberfahren, weil an einer Stelle irgendwie das fixiert ist und der Körper immer weiter gedreht wird, wie so ein Abwickeln von einem Kabel. Hört sich makaber an und ist es auch, aber das heißt, die Haut hat schon so eine ganz eigenartige Stabilität. Insofern fällt eben auf, wenn das irgendwie durch stumpfe Gewalt durch Reißen abgetrennt ist, dann ist das Ganze fetzig, dann sind da oft mehrere Einrisse, die sich einfach durch diese Hautspaltlinien ergeben. Und hier waren es eben glattrandige Abtrennungen, ohne dass man aber an der Stelle sagen konnte, muss ein Messer gewesen sein, könnte vielleicht auch eine Säge gewesen sein. Auch mit einer Säge kriegt man die Haut dann relativ glattrandig praktisch durch. Ja, was auffiel, war, das ist in die vordere Halsmuskulatur, also Teil des Halses war noch da, dass es da eben eine Einblutung gab und der Ringknorpel, also der Anfang praktisch der Luftröhre war eingeblutet in der Umgebung und dann haben wir auch an den Gelenken von Ringknorpel zum Schildknorpel hin hatten wir auch Einblutungen, was so auf die Richtung mögliche Gewalt gegen den Hals hindeuten könnte, was natürlich in dem Moment man auch mitrechnen muss, wenn der Absetzungsrand relativ nah ist von dieser Stelle, dass das auch Einblutungen sein können, die eben dann bei der Leichenzerstückelung stattfinden können. Das hat man dann auch versucht, später mit histologischen Untersuchungen so ein bisschen ja, abzusichern, was natürlich schwierig ist, wenn die Gewalt, die eintrifft sehr kurz vor dem Todeseintritt ist, also das Gewebe, das Immunsystem keine Zeit hat, sich darauf zu reagieren. Ja?
Naja.
Deswegen diese Wundalterbestimmung funktioniert nur dann gut, wenn möglichst Zeiträume von ja, bestenfalls Stunden zwischen Gewaltentstehung und Todeseintritt sind. Ab 20 Minuten kann man was sagen, aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist das natürlich besser. Ja. Dann hat man natürlich versucht, dieses zweite Teil sozusagen an das erste anzupassen, um zu sehen, könnte das denn hinkommen? Und auch da gibt es ja manchmal böse Überraschungen. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern, wo mal Kopf gefunden wurde, ein Rumpf gefunden wurde und dann, oder nee, andersherum. Es wurde erst der Rumpf gefunden, dann wurde gesucht und dann wurde später ein Kopf gefunden. Und man hat also ganz stolz gesagt, wir haben den Kopf. Und dann habe ich gesagt, glaube ich nicht, weil an dem Rumpf nämlich noch ein bisschen was vom Hinterhaupt dran war. Und dieser Kopf war vollständig. Ja, sage ich, glaube ich nicht, kann nicht sein. Und im Endeffekt hat diese Suchaktion über eine ganze Zeit gedauert und Überreste von drei verschiedenen Individuen ergeben, jeweils keine Tötungsdelikte. Die Verletzungen waren eigentlich Beschädigungen, die dann durch Schiffsverkehr Propeller entstanden waren, offensichtlich, ja. Aber ja, es müssen doch Überreste von diesen drei Menschen müssen praktisch irgendwo in diesem Bereich des Mainz gekommen sein. Aber ist auch schon länger her. Deswegen ist nicht automatisch so, wenn man jetzt in demselben Fluss, selbst im Abstand von einem Tag, weitere Überreste findet, dass die dann von derselben Person kommen müssen. In dem Fall war natürlich die Besonderheit dieses Verpackte in den Tüten. Insofern war das schon ein ähnliches Muster. Ja, dann ging es weiter, wieder 11 Tage später, also am 30.04. Und am 30.04. wurde dann ein linker Arm zur Untersuchung gebracht. Und dieser war gefunden worden
Im Westhafen,
der
glaube ich.
Höhe des Interconti Hotels.
Ja.
Ja, also genau Richtung Westhafen, noch nicht ganz Westhafen. Dann im Main treibend festgestellt. Ja. Das ist also am 30.04. passiert und direkt an diesem Tag wurde dann auch dieser Arm untersucht und letztlich hat man auch hier den scharfen Abtrennungsrand wiederum festgestellt. Ja, dachte kräftiger linker Arm, auch wieder Mann. Also das sind natürlich auch so Überlegungen, passen die Körperteile zu einem Mann oder zu einer Frau eher? Wie alt könnte die Person gewesen sein? Das sind immer so Sachen, die man natürlich bei diesen Untersuchungen versucht herauszufinden und dann auch zu formulieren. Und ich sag mal, diese beiden Teile des Rumpfes, die ja dabei waren, haben relativ eindeutig auf ein männliches Geschlecht hingewiesen. Das war dann nicht so schwierig, zumal der Verwesungsgrad jetzt auch nicht besonders hoch war bei den ersten beiden Funden. Und dieser linke Arm, der war kräftig. Und kam dann drauf, das müsste eigentlich auch von einem Mann sein. Auch hier der scharfe, überwiegend scharfrandige Absetzungsrand. Zusätzlich hat man noch Einkerbungen am Kopf gefunden, was also ja eine Folge der Abtrennung praktisch war.
Am Kopf, der war ja da noch gar
Nee,
nicht.
nee, am Oberarmkopf.
Ja,
Am
genau. Ach, am
Oberarmkopf, also
Oberarmkopf. Ja, genau.
praktisch der Teil des Oberarmknochens, der dann das Schultergelenk bildet, ne? Also dass
Verstehe.
nicht durcheinander kommen
Ja, genau.
mit Kopf und Oberarmkopf. Ja. Und auch da hat man dann versucht, erstmal grob abzugleichen mit dem anderen Leichenteil, das dann wohl noch da war. Denn oftmals bleiben die menschlichen Überreste ja so lange bei uns im Institut, bis die Identifizierung abgeschlossen ist. Und dann wird man ganz pragmatisch versucht haben, sag mal, das anzuhalten und zu schauen, passt das von den Absetzungsrändern. Und da dachte man dann auch, okay, das müsste ungefähr passen. Ja, und dann kam praktisch der letzte Fund. Der letzte Fund war dann nochmal 4 Tage später. Das war also am 3.5. Und hier waren wir im Bereich des Westhafens. Da war es im Rechen des Kraftwerkes, also offenbar des Kohlekraftwerkes, ne, was wir dort haben von der Stadt. Und hier wurde dann tatsächlich zuerst eine Computertomographie angefertigt, sodass man da wahrscheinlich auch wegen Schussverletzung oder so, also man hatte dann wohl gedacht, man nutzt dieses moderne diagnostische Medium und es war abends und insofern war das auch wahrscheinlich ein bisschen leichter. Mittlerweile haben wir ja viel mehr Computertomographie-Geräte und die Untersuchungsplätze sind nicht mehr so knapp, wie das damals eben noch war. Also vorher eine Computertomographie hat aber da keine irgendwie Projektile oder so gefunden. Man hat überhaupt an dem Kopf hat man keine Verletzung gefunden. Man hat natürlich die Abtrennung gefunden, das ist klar. Aber ja, man hat neben den Fäulnisveränderungen, die dann doch jetzt eingestellt waren im Vergleich zu den ersten beiden Funden, der Arm ein bisschen fauler und der Kopf deutlich Fäulnis verändert. Es wurde auch ein Zahnstatus erhoben. Insgesamt gab es doch einige auffällige Zahnarbeiten, was also ja die Identifizierung möglicherweise erleichtern würde, wenn man denn dann von der Person den Zahnarzt ausfindig machen würde. Aber hier haben wir doch einige hochaussagekräftige Zahnarbeiten gehabt und das ist dann immer eine ganz gute Grundlage für die weiteren Identifizierungsmaßnahmen. Ja, keine Verletzung, irgendwie keine mögliche Todesursache aus dem reinen Schädelbefund. Das waren dann die Arbeit. Dann wurde, weil die Identität noch unklar war, dann wurde eine Gesichtsrekonstruktion angefertigt. In dem Fall wurde die hier aus dem Haus angefertigt und die war zeichnerisch dann gemacht worden. Zeichnerisch, aber auf der Grundlage des Fotos des Kopfes im Verwesungszustand. Also auch nochmal ein bisschen anders, als man das jetzt normalerweise, denkt man mal bei der Gesichtsrekonstruktion an den Schädel und auf den Schädel werden Weichteile aufgebracht, anatomisch wiederhergestellt, so wie die Gesichtsrekonstruktion funktioniert. Aber hier in dem Fall hatten wir ja noch die Weichteilreste auf dem Kopf drauf und insofern ja, konnten wir wohl den Schädel, das war vielleicht so ein bisschen der Hintergrund, konnten wir das CT nehmen, konnten den Schädel dreidimensional rekonstruieren aus dem CT und hatten diese Weichteile des Gesichtes. Insofern hat dann die Frau Professor Nies, die auch die plastischen Rekonstruktionen macht, hat dann aber das Ganze zeichnerisch gelöst und hat eben zeichnerisch hier ein, ja, kann man sagen, Phantombild oder so erstellt aus den Informationen, die da waren. Ja, dann wurden später noch die Knochen, die dann insoweit freigelegt wurden, wurden nachuntersucht und man hat also hier geschaut, ob man zeigen kann, wie hat die Absetzung genau stattgefunden. Und ja, dann ging das eben weiter. Man hat ja bis auf den, also wer zugehört hat, dem ist aufgefallen, es fehlt ja was, nämlich der rechte Arm. Der ist nie gefunden worden, also zumindest hier nie angekommen. Aber man hat ja doch sonst einen relativ vollständigen Körper gehabt. Das heißt, man hat auch toxikologische Untersuchungen durchgeführt. Und hier fiel eben auf, dass es einerseits eine leichte Alkoholisierung gab, aber es war auch ein Benzodiazepin, also ein Beruhigungs- oder früher als Schlafmittel eingesetztes Medikament, waren nachweisbar. In den Haaren hat man nichts gefunden. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Benzodiazepin, da haben wir relativ hohe Gewöhnungen. Ja, also wenn jetzt du oder ich ein Milligramm Diazepam nehmen würden, dann würden wir direkt einpennen und erst morgen wieder aufwachen. Es gibt aber Menschen, die können unter 10 Milligramm überhaupt nicht einigermaßen sich zusammenreißen und am normalen Leben teilnehmen. Also die Gewöhnung daran ist enorm und insofern ist die absolute Konzentration natürlich immer schwierig einzuschätzen. Ist das jetzt etwas, was jemanden zum Schlafen bringt? Tödlich, ja, sind die Benzodiazepine, da muss man schon sehr, sehr hohe Konzentrationen haben. Die Kombination mit Alkohol kann tödlich sein. Da gibt es so eine gegenseitige Wirkverstärkung, so eine Wechselwirkung, die dann auch die Atemdepression deutlich schneller verursacht, als wenn man eben Benzodiazepin allein hat oder Alkohol allein hätte. Aber ansonsten muss man schon sehr, sehr hohe Konzentrationen erreichen, wenn man jetzt nur mit einem Benzodiazepin praktisch einen Todeseintritt herbeiführen möchte. Und ja, also von der Frage her hier ein bisschen schwierig, könnte das etwas sein, was dann irgendwie beigebracht worden ist oder zumindest bewusstlos war und ja. Also das waren im Prinzip die wesentlichen Befunde. Man hat da noch einige Spuren untersucht, man hat noch Wundalterbestimmungen gemacht, die aber jetzt keine neuen Erkenntnisse gebracht hat. Und Ja.
Ich hab gelesen, dass man ihn letzten Endes anhand der Fingerabdrücke identifiziert hat.
Ja, das ist offenbar das war offenbar dann der Weg, der zur Identifizierung geführt hat. Und so kam man dann auch möglicherweise auf den Zahnarzt noch. Aber irgendwas muss ja zuerst greifen. Und wenn man jetzt überhaupt keine Idee hat, welcher Zahnarzt das sein könnte, und wenn eben solche, ja, Phantombilder, die gezeichnet wurden, auch nicht weiterbringen, ja, dann Fingerabdrücke. Aber die Fingerabdrücke setzen eben voraus, dass von der Person die Fingerabdrücke zu Lebzeiten schon mal irgendwo genommen wurden.
Ja.
Ja. Das ist immer das große Problem, oder der Nachteil der Fingerabdrücke und natürlich auch der Nachteil der DNA-Analysedatei, wo ja entsprechend nur Personen reinkommen, die sich durch eine Straftat qualifiziert haben. Ja. Und insofern reicht das als antemortaler Vergleich eben oft nicht aus, diese Datenbanken, um dann wirklich die Identität der Person sichern zu können oder einen Hinweis auf die Identität zu bekommen.
Andererseits könnte es ja sein, dass man da noch Gegenstände von ihm persönlich gefunden hat und die damit verglichen haben könnte, oder?
Genau, das ist auch immer so eine Sache. Habe ich einen Ausweis von jemandem, habe persönliche spezielle Gegenstände, ein Schmuckstück, wo man sagt, das ist was Besonderes, oder ein Gerät mit einer Seriennummer oder so, dann sind das sogenannte, wir nennen es mal Beifunde, ja, die einen Hinweis auf die Identität geben. Das könnte man sagen, Personalausweis, naja, das ist doch schon was relativ Handfestes. Aber ich denke da immer gern, das ist falsch gesagt, aber an diesen Fall zurück, wo man eben in einem, nachdem es eine Überschwemmung gab und dann das Wasser wieder zurückgegangen ist, hat man irgendwann einen Schlafsack in einem Gebüsch gefunden, und in diesem Schlafsack waren offensichtlich menschliche Überreste von einem Mann. Die waren nicht ganz vollständig, aber es waren welche. Und man hatte einen AOK-Card und einen Personalausweis von einem stadtbekannten Obdachlosen. Ja, und damit war für alle klar, das war der. So. Und irgendwann ist aber dieser Obdachlose, den man für tot glaubte, der Polizei vor das Gesicht gekommen. Und
Ach du liebe
es hatte
Zeit.
sich rumgesprochen, der ist tot, und dann war er wieder auferstanden, und das passte nicht so ganz. Und dann wurde der natürlich befragt und gesagt hat, okay, wir haben deinen Ausweis und deine AOK-Karte haben wir gefunden. Dann hat er gesagt, ja, das habe ich meinem Kumpel sowieso vor Dreivierteljahr oder so gegeben. Der musste zum Arzt, und die haben natürlich alle eine ähnliche Kopf- und Gesichtsfrisur. Ja, und dann ist es trotz der Bilder, kann man das ganz gut austauschen. Und viele sind aber dann nicht zufrieden, wenn da nur eine AOK-Karte kommt, sondern wollen auch den Personalausweis dazu sehen in Arztpraxen, und deswegen hat er den gleich mitgegeben, und der ist halt nie wieder aufgetaucht. Also das Beispiel zeigt, wie tückisch das sein kann, wenn man sich eben auf solche Ausweispapiere verlässt. Aber völlig klar, es ist immer erstmal der wichtigste Anhaltspunkt.
Ja, und ich hatte ja auch gelesen, das hast du ja jetzt bestätigt. Also man hat dann irgendwie. Ach so, nee, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe dann im Internet gelesen, gestorben ist er an dumpfer Gewalt gegen den Hals wohl. Da hast du ja auch gesagt, es könnte sein, ne?
Genau, das ist also erstmal relativ zurückhaltend. Man hat eben diese Verletzungsfolgen gesehen im Bereich der Halsweichteile beziehungsweise Kehlkopfgerüst und dem obersten Abschnitt der Luftröhre. Und das ist dann schon etwas, das hat man auch mikroskopisch untersucht, hat gesehen, okay, das sind schon richtige Einblutungen, also nichts, was jetzt eher dort eingetragen wurde durch die Absetzung. Und das ist eben das, was man hier als tödliche Verletzung vermutet. Man hat das offensichtlich da nicht Strangulation genannt, weil dieser Nachweis nicht geführt werden konnte. Man hat wohl auch, ich gucke gerade noch mal nach, man hat wohl auch keine ja, diese punktförmige Blutung gefunden. Ist natürlich die Frage, inwieweit man das eben noch bei entsprechend
Verwesung.
Fäulnisveränderungen des zuletzt gefundenen Kopfes überhaupt nachweisen könnte. Also die Augenlider sind als stark fäulnisverändert beschrieben, aber man hat also sowohl in den Augenlidern als auch in den Augenbindehäuten hat man eben keine Einblutungen abgegrenzt, insbesondere keine punktförmigen. Und das wäre ja dann der Nachweis, wenn man Gewalt gegen den Hals hat, dass wir hier in Richtung Strangulation gehen würden. Das ist immer hämodynamisch wirksam, dass also wirklich so weit gestaut wurde, dass es Einblutung gegeben hat. Die hat man hier nicht gehabt. Klar wird man schwer sagen können, hinterher, es waren vielleicht doch im frischen Zustand noch einzelne zu sehen, die aber jetzt durch die Fäulnis nicht mehr erkennbar sind, oder es waren gar keine da. Und trotzdem hat man aber diese Einblutungen im Bereich der vorderen Halsweichteile, sodass man dann gesagt hat, das ist die Gewalt gegen den Hals, die wir hier gefunden haben. Man hat die Menge an Benzodiazepinen und Alkohol offensichtlich nicht so eingestuft, dass man gesagt hat, das war tödlich an sich, ja. Und dementsprechend bleibt die Gewalt gegen den Hals übrig, die man aber dann nicht speziell als Strangulation, Würgendrosseln oder so bezeichnet hat.
Ja, das war eine ganz schön ausführliche Ansicht auf den Leichnam, wenn man das so sagen will.
Ja, die verbalisierte Ansicht, genau.
Ja.
Das ist das, was man eben so mitteilen kann. Aber es zeigt eben auch, wie spannend das ist, wenn wirklich so ein Fall gerade am Laufen
Ja.
ist. Und sicherlich haben die Kollegen damals auch noch gedacht, kommt der rechte Arm noch irgendwie? Ja, wann kommt der Rest? Also das heißt, spätestens nach dem zweiten Fund, aber wahrscheinlich schon nach dem ersten, hat man natürlich erwartet, da könnte noch mehr kommen. Ja.
Ja.
Und selbstverständlich ist auch klar, wenn wir solche Veränderungen haben, dann ja, ist das keine harmlose Sache.
Ja.
Harmlos im Sinn von keine Tötung.
Ja.
Warum nicht? Weil klar, wir haben die Wasserleichen, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, die dann durch die Schiffspropeller zerstört werden. Das sieht schon relativ übel aus zum Teil.
Das
Ja.
glaube ich.
Aber letztlich harmlos, weil das Ganze ist ja nach dem Tod passiert und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person ja im Rahmen eines Suizids, seltener vielleicht noch eines Unfalls ins Wasser gelangt ist, die ist per se hoch, ja.
Ja.
Und deswegen sind das erstmal keine sich genommen beunruhigenden Befunde. Hier in dem Fall war es natürlich extrem beunruhigend, weil wir haben diese Abtrennungen und danach die Verpackung in die Plastiksäcke. Und das heißt, da muss einfach jemand Hand angelegt haben. Es gibt da keine irgendwie harmlose Erklärung. Und dann ist man selbstverständlich in absoluter Alarmbereitschaft, ja,
Ja.
und wartet wahrscheinlich rund um die Uhr, wann gibt es wieder einen Anruf, kommen noch weitere Überreste dieses Menschen und finden wir möglicherweise an den neuen Überresten noch mehr raus, als wir bisher herausgefunden haben.
Gab es das eigentlich schon häufig, solche Schiffsunfälle auf dem Main mit Todesfolge?
Naja,
Oder
das
überhaupt
jetzt,
Unfälle auf dem
also
Main?
Unfälle gibt es ein paar, aber das ist oftmals etwas, was natürlich dann beobachtet wird, wo dann sehr schnell gesucht wird. Und dementsprechend ja, sind die Funde, die Leichenfunde oder Leichenteilfunde im Main, sind dann in den allermeisten Fällen Suizide.
Aha.
Weil das bedeutet ja, die Person ist offensichtlich so schnell nicht zumindest an dem Ort vermisst worden. Klar, es kann sein, die Person ist vermisst gemeldet worden, weil sie einfach weg war. Aber anders als wenn jetzt jemand sagt, da ist gerade jemand über Bord gegangen und ruft die Polizei, wo dann alles abgesucht wird, haben wir das ja alles hier nicht. Und irgendwann tauchen die Leichenteile auf. Und da haben wir ja dieses Prinzip, dass der menschliche Leichnam im Wasser zunächst mal untergeht. Ja, das Gewicht ist einfach größer, das Spezifische, als vom Wasser. Und erst dann typischerweise wieder auftaucht,
Wieder
wenn
aufgast, ne?
genau die Fäulnisgase dann das Ganze leichter machen und das spezifische Gewicht verringern. So. Und das kann manchmal ein erheblicher Zeitversatz sein. Also gerade auch an Flüssen, ja, wo wir, wenn Menschen irgendwo ab Herbst, Spätherbst ins Wasser gelangen, kann es passieren, dass deren Überreste erst im Jahr drauf, irgendwie im Frühjahr, April,
Ach.
Mai wieder auftauchen. Ja, weil einfach in der Zeit die Temperatur das Bakterienwachstum so hemmt, dass es nicht zu einer kritischen Gasbildung kommt, die dann den Leichnam oder die Leichenteile wieder auftauchen lässt. Und dann haben wir oftmals im Rahmen dieses Auftauchvorgangs, ja, haben wir dann erst die Beschädigung, will ich jetzt mal sagen, durch die Schiffe, durch die Schiffspropeller, die dann wiederum oft sehr typische Muster hinterlassen.
Eine Frage habe ich noch zum CT. Das macht man wie beim Röntgen auch. Da lässt man die schon in dem Fall, also diese Leichenteile dann in dieser Verpackung. Das stört das CT nicht, oder?
Genau, das ist ja, da wird das CT durchsichtig, dieser Kunststoff. Und der Sinn ist ja, dass man erstmal einen Überblick bekommt und dass man erstmal so wenig wie möglich verändert. Deswegen am Anfang die Spurensicherung von der Tüte und dann erstmal, ohne dass man etwas macht, die Tüte da rein. Klar, es hat auch ein bisschen was mit Eigensicherung zu tun. Wer weiß, ob da nicht irgendwas potenziell Giftiges oder Explosives noch da drin ist, ja. Wir haben andere Beispiele, die Berliner Kofferleiche, damals hat man auch zuerst ein CT gemacht, oder haben wir ja hier auch
Manfred
schon
Seel, stimmt.
Manfred Seel, haben wir ja auch gehabt. Das heißt, die beiden Tonnen sind erstmal, bevor sie
Richtig.
geöffnet wurden, ins CT gekommen, ja,
Ja, das hatte ich
damit man
gerade.
eine Idee hat, was einen da erwartet, ja, und nicht
Ja.
einfach blind irgendwo reinschaut. Wie gesagt, wir haben diese Möglichkeiten heute und dann sollten wir sie auch nutzen.
Ja, absolut. Das heißt, das CT ist viel, viel größer als ein normales, oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, so ein CT, man fährt ja durch so einen Bogen durch
Ja.
und dieser Bogen hat schon so einen Durchmesser von, ich muss jetzt gerade mal überlegen, aber schon so einen Durchmesser von 1 Meter oder
Ah
so.
ja.
Und es gibt ja auch stark übergewichtige Menschen, die noch untersucht werden können sollten. Ja, also insofern hat man da schon ein bisschen Platz. Ja, aber
Also das
klar,
heißt, das
es ist
ist
limitiert, es ist
ja.
limitiert, es ist ein Riesen. In Riesen, wie heißen die Dinger, früher ein Truhenkoffer oder so, würde natürlich dann irgendwann nicht mehr reinpassen.
Ja, genau. Ja, das wollte ich wissen, ob das da irgendwelche Sonderanfertigungen gibt oder das.
Es gibt Sonderanfertigungen oder größere CTs in der Veterinärmedizin, weil da gibt es ja auch Pferde, die
Ja, klar.
zitiert werden. Oder interessanterweise, das hat mein Onkel hat sich damit tatsächlich mal beschäftigt vor einigen Jahren, mittlerweile ist er im Ruhestand, der ist Förster. Und zwar Bäume durchs CT. Ja, also
Ach.
gefällte Bäume, die Stämme durchs CT, weil dann kann man genau die Struktur des Holzes kann man bestimmen und kann diesen Stamm bestmöglich verwerten, weil das wäre natürlich sehr unglücklich, wenn man jetzt irgendwie einen Eichenstamm hat und hat genau vor, dass man damit irgendwie ein Eingangsportal oder so bauen möchte und mittendrin ist da eben ein Astwuchs oder so, ja, und das möchte man nicht. Und insofern kann man dann also die Verwertung des Holzes bestmöglich planen. Und das sind natürlich auch sehr, sehr große CTs da.
Das glaube ich. Und
Also
das ist wirklich
das nur so als Beispiele,
irrsinnig. Und
anekdotisch,
das ist
ja.
ja hochinteressant. Da kann man wahrscheinlich auch feststellen, ob der Stamm stabil genug war, ne,
Ja,
dass man da
genau.
überhaupt nicht dass da drin irgendwas schon morsch ist oder so. Ja, wunderbar. Das ist ja toll.
Ja, also nur so einige Beispiele bis hin zum, ja, ob es das gibt, ich weiß es nicht, gesehen habe ich es noch nie, dass irgendein Elefant ins CT muss, ob das wirklich geht, weiß ich nicht. Aber Pferde weiß ich, dafür gibt es auf jeden Fall CTs.
Ja, dann wird es das wahrscheinlich irgendwo auch geben für Elefanten oder so. Ich glaube, da sind wir jetzt am Ende, oder?
Ja, ich glaube schon. Wir haben so die wichtigsten Fakten haben wir heute aufs Tablett gebracht, wenn man so möchte. Und ja, dann werden wir
Ja,
das nächste Mal den Fall rundkriegen,
das
oder?
hoffe ich, ja, das hoffe ich sehr. Und dann wird meinem Gefühl für oder meinem Gerechtigkeitssinn vielleicht doch noch die eine oder andere Möglichkeit, dass man vielleicht irgendwann doch noch mal diesen, ja, diesen Tod, ja, rächen kann, ist das falsche Wort. Also die
Naja, rächen.
Verantwortlichen
Genau.
dafür, ja, zur Rede
Zur Rech
stellen
zur
kann.
Rechenschaft ziehen, die
Ja,
Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Das ist
ganz genau.
ja das, was man sich wünschen würde. Und ja, hier muss es ja offensichtlich Verantwortliche geben, wer auch immer das
Richtig,
war.
genau. Wir werden es in 14 Tagen, besser gesagt, werden wir das erfahren. Und bis dahin alles Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Lothar war 41 Jahre Polizist und hat dabei einiges erlebt.
Ich schrei dann, halt, Polizei, bleiben Sie halt stehen. Und plötzlich zieht der ein Messer.
Im Podcast erzählt er von seinen Erlebnissen.
Ein abgebrochenes Weißbierglas rein in den Hals gestochen, das war's.
41 Jahre Polizeidienst in einem Podcast.
Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify.
Die schießen dich aber auf und das war's.